Und das fand ich wirklich faszinierend, haben die Stoiker in ihrem gedanklichen System eine Sperre eingebaut für eine unendliche Regression in diesen Systemebenen, indem sie eben sagen, ja, es gibt das Ich und es gibt das Selbst und dann gibt es noch die innere Weisheit und die Tugend und die sichert ab, dass es im Selbst keine Spannung gibt und damit kann das Selbst dann auch für das Ich sorgen. Da kann man natürlich dann umgekehrt wieder fragen, interessant, und wie ist denn das in Organisationen? Wer kümmert sich denn um die Führung der Führung? Und dann kann man ehrlich gesagt formulieren, dass das eine Aufgabe ist, die in den meisten Organisationen als ganzheitliche Herausforderung aus meiner Sicht noch gar nicht richtig erkannt ist.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich Wir Alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Alexander Zock. In seinem neuen Buch »Der Weg der Stoa in der Führung – Wie moderne Führungskräfte von der Philosophie des Stoizismus profitieren können« verbindet Alexander die Systemtheorie, Konstruktivismus, Hypnosystemik, Entwicklungspsychologie in Resonanz zu den Überlegungen der Stoa. Es ist erstaunlich zu sehen, wie konstruktbewusst und emotional feingliedrig schon der Erkenntnisweg der Stoiker war und wie viele Parallelen wir zu der Erweiterung der Haltung als möglichen Entwicklungsweg gefunden haben. Vielleicht braucht es genau diese Impulse der Antike, die wie in der Renaissance uns helfen, mit aufgeklärtem Denken und geklärtem Fühlen zu neuen gemeinsamen Möglichkeitsräumen zu kommen, die uns mit der Allvernunft und Glückseligkeit, in der Stoa Homologia genannt, in Kontakt bringen.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich Wir Alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Alexander Zock wieder im Podcast zu haben. Hallo Alexander.
Hallo Martin, schön wieder hier zu sein.
Alexander, du bist Autor, Organisationsberater, Teambegleiter und Coach. Du warst ja schon mal hier im Podcast, wir haben uns schon mal über dein Lieblingsthema unterhalten und jetzt hast du ein Buch darüber geschrieben. Der Weg der Stoa in der Führung, wie moderne Führungskräfte von der Philosophie des Stoizismus profitieren können. Und das finde ich ganz hervorragend, weil du bist ja so eine Art Weltenverbinder, der eben schaut, wie man diese Gedanken der Stoiker mit Systemtheorie, Konstruktivismus, Hypnosystemik, Entwicklungspsychologie und Ethik verbinden kann. Was ist dir dein zentrales Anliegen mit deinem Buch?
Ja, zentrales Anliegen, würde ich sagen, zu versuchen, in der modernen Welt der Führung aufzuzeigen, dass es einmal so eine Art blinden Fleck gibt. Und das habe ich so am Anfang des Buches unter dem Stichwort existenzielle Dimension von Führung versucht mal zu thematisieren. Und als zweites aufzeigen, und das war auch so ein bisschen wirklich ein Experiment, wie man altes Wissen aus einer Lebensphilosophie verbinden kann mit der komplexen Welt der Führung von heute. Und die Frage, die ich mir da gestellt hatte, ist, kann man das nur so auf deskriptiver Ebene machen, indem man sagt, liest man eine Biografie von Marc Aurel, dem stoischen Philosophenkaiser, oder Seneca, dem Lehrer von Nero, und guck mal, was die gemacht haben, vielleicht kannst du davon was lernen und das heute dann auch machen. So, und da war halt mein Gedanke, das muss man vielleicht auch tiefer verbinden können, und dem Projekt bin ich nachgegangen in dem Buch. Und es hat sich für mich eigentlich nachher dann auch deutlich herausgestellt, dass man es tatsächlich auch tiefer verbinden kann, was ich wirklich sehr, sehr spannend fand, wo man auch gemerkt hat, altes Wissen ist doch auch noch sehr aktuell.
Ja, das finde ich immer sehr gut, auch in den Beispielen zu entdecken, egal welche Art von Entwicklungspsychologie du nimmst oder Entwicklungstheorie, sagen wir mal so. ob Teresa von Avila, die innere Burg, der Buddhismus oder die Stoiker, immer wenn du siehst, ah, da haben Leute so eine Art Phasenentwicklung beschrieben, ja, wie wir schrittweise zu Erkenntnis kommen, finde ich auch immer wieder Parallelen zum Entwicklungsmodell der Haltung. Ja, weil natürlich, wenn da was Wahres dran ist, dann ist es halt der Elefant, den wir immer wieder von der anderen Seite angucken.
Ja, und das ist auch so in der Stoa, dass da verblüffenderweise eben auch ein Entwicklungsphasenmodell beschrieben ist. Also die Stoiker hatten in ihrer Philosophie eine ganz eigene Theorie der personalen Entwicklung. Und das ist ja immer schon interessant, wenn man sieht, da gibt es so eine Art Prozessdenken, wie du das ja eben auch beschrieben hast. Und das, was mich ja dann auch fasziniert hat, war, als wenn man da genauer drauf schaut, dass man deutliche Ähnlichkeiten zu dem Haltungsmodell finden kann, was du da formuliert hast. Und ich denke, da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, was ich ja ganz spannend finde, vielleicht gehen wir ja mal den Erkenntnisweg der Stoiker durch, dass die auch unglaubliches Sprachbewusstsein hatten. Und der Kern vom Modell der Haltung ist ja auch ein linguistisch-konstruktivistisches Konzept. Das heißt, die Art und Weise, wie ich über Sprache und damit über Bewusstwerdung oder auch Bewusstgebung oder Wahrgebung Sinn formuliere, mit Sprache zu tun hat und niederkomplex sein kann oder differenziert, einfach reflektiert, doppelt reflektiert, dreifach reflektiert. Und an dieser Unterscheidung kommen halt auch unterschiedliche Intelligenzsysteme ins Bewusstsein. Also einmal nur nachzuplappern, was es so gibt, dann vernünftig zu überlegen und dann vernünftig zu überlegen und mal zu überlegen, ja, was gibt denn mein zweites Bewusstseins- oder Intelligenzsystem, das Fühlen noch dazu? Wie ist denn so in einfacher Form der Erkenntnisweg der Stoiker, wenn du den so in diesen Phasen beschreiben würdest?
Also so mal platt gesprochen wäre das Bild der Stoiker, dass sie sagen, da draußen gibt's eine Welt. Und mit dieser Welt stehen wir in Kontakt und ich würde auch immer sagen, so eine Art kausalen Kontakt. Da gibt es also eine Wirkverbindung zwischen dem Draußen und dem Drinnen und das führt dazu, dass in unserer Psyche Wahrnehmungen entstehen und diese Wahrnehmungen, die sind unwillkürlich, also da können wir nichts dran machen, die drängen sich uns sozusagen auf im Bild der Stoiker. Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Schritt, dass die jetzt halt sagen, das, was wir Menschen gegenüber Tieren als zusätzlichen Freiheitsgrad bekommen haben, ist, dass wir die Fähigkeit besitzen, diese Wahrnehmungen zu versprachlichen. Das heißt, also bei uns erscheinen die nicht einfach nur als intuitive Bilder oder Muster, sondern sie werden auf in gewisser Hinsicht automatisiert fast sprachlich dann in uns formuliert, in so einer Form einer Proposition. Ja, also ich sehe da draußen ein rotes Auto stehen und dann entsteht in mir sowas wie, da steht ein rotes Auto, ne? als Proposition. Und da kommt jetzt der Punkt, dass die Stoiker sagen, auf dieser sprachlichen Ebene haben wir die Chance, dieser Beobachtung zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Das heißt, wir haben da so einen inneren Freiheitsgrad und die weisen uns darauf hin, dass unser innerer freier Wille mit diesen Vorstellungen, nennen sie das, als Unterschied vielleicht zur Wahrnehmung, dass wir damit arbeiten können und dass wir da analysieren können, verwerfen können, umformulieren können und ähnliches. Und so entsteht im Prinzip in der Psyche aus Sicht der Stoiker so ein Freiheitsgrad, eine freiheitliche Welt, in der wir die Welt anders sprachlich fassen können, als das vielleicht in einem ersten Moment passieren würde. Und das Interessante bei den Stoikern ist auch, dass sie nicht nur die Beobachtung der Welt da draußen in dieser Form betrachten, sondern sie weisen uns darauf hin, dass es auch immer eine Art Mitwahrnehmung gibt von unseren körperlichen Zuständen. Das heißt, wir haben eigentlich zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, A, einmal zu beschreiben, was wir draußen sehen, und B, aber auch wahrzunehmen und das auch zu versprachlichen, was eigentlich für ein innerer körperlicher Zustand damit einhergeht. Ja, und dann kann es dann zum Beispiel sein, ich sehe da draußen ein rotes Auto und ich spüre innerlich irgendwie eine Erregung, die ich positiv wahrnehme. Und das könnte ich versprachlichen als Begehren. Und dann sage ich, das ist ja ein geiles rotes Auto da draußen. Ne? Und so habe ich schon eine Verbindung zwischen einer Außenbeobachtung und einem inneren Zustand gemacht. Und sowas würden wir heute vielleicht dann schon als ein Gefühl beschreiben. Also diese A, Versprachlichung körperlicher Zustände und B, auch diese Verbindung zwischen Innen und Außen. Und da finde ich, waren die Stoiker schon extrem genau in ihrer Beobachtung und auch sehr aktuell eigentlich in der Art und Weise, wie sie das gefasst haben.
Ja, das ist ja auch spannend, die Rolle der Sprache. Ich habe neulich mal nachgeguckt, seit wann Menschen sprechen. So genau weiß man es ja nicht, ne? Aber es gibt so verschiedene Theorien, wie der Kehlkopf sich so entwickelt hat, wie die Lautbildung machen konntest. Was würdest du schätzen? Seit wann gibt es Sprache?
Also ich meine, wir haben ja auf jeden Fall auch, also Literatur geht ja, sag ich, 2.500 Jahre irgendwie zurück oder 3.000 Jahre und schriftliche Sachen 3.500, ich weiß nicht. Wenn man dann noch so Höhlenzeichnungen dazu nimmt, die werden sie wahrscheinlich auch schon sprachlich begleitet haben, also vielleicht sind wir 20, 30.000 Jahre oder sowas.
Ja, man sagt so, manche sagen 70.000, manche 100.000. Ich habe so gemerkt, habe ich mir in den Kopf drüber gemacht, ja, weil irgendwie nimmt man Sprache für was Selbstverständliches. Aber dass es natürlich sozusagen einen meiner ersten Ahnen gab, der einen Satz sprechen konnte, ne, das kommt mir nicht so in den Sinn. Und dass das gerade mal 4.000 Generationen her ist. Also wenn ich jetzt so meine Väterlinie zurückgehen würde, wären da 4.000, weil es der Erste, der einen Satz sagen kann, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ja, die Stoiker, das sind ja nur 100 Generationen her. Ne? Und dann habe ich mir noch überlegt, ja, und Lesen und Schreiben, das ist erst 10 Generationen her. Davor konnten 90% der Leute gar nicht lesen und schreiben. Das fand ich schon immer interessant. Und dass diese Sprache ja wie so eine zweite Welt schafft. Und du hast gerade eben gesagt, durch die Sprache entstehen Vorstellungen, also etwas, was vor mir steht. Und damit zum einen natürlich neue Art mit der Realität, mit den Wahrnehmungen in Kontakt zu kommen und die kommunizierbar zu machen, aber gleichzeitig ja auch eine Abstraktion und so eine Art hypnotischer Vorstellung von der Welt, weil natürlich Sprache immer Wirklichkeit auch abstrahiert.
Ja, noch immer was abschneidet. Also ich habe das für mich immer so formuliert, wenn man es in einen einfachen Satz formulieren will, was die Stoiker uns sagen, ist, achte darauf, dass du die Welt und dich selber liest. Und wie du sie liest, ist deine Entscheidung. Und dass du da halt wirklich auch drauf guckst, was du da liest. Und dass du nicht verwechselst, was du vermeintlich daraus liest und dem, was vorher gegeben wurde, weil Sprache tatsächlich ja nie immer alles fassen kann von dem, was da draußen ist. Das gilt sowohl für das, was wir draußen vor uns sehen, als auch das, was in uns ist. Und da gibt es zum Beispiel von Peter Fuchs, dem Systemtheoretiker, auch den Gedanken, dass das, was wir an unseren körperlichen Zuständen über Sprache dann greifen, immer eine Restante übrig lässt und dass diese Restante das Substrat des Unbewussten ist. Ja, also das nicht markierte. Das, was in unserem Körper an Variation noch da wäre, was wir aber nicht abgebildet haben über einen Gefühlsbegriff oder ähnliche Sachen. Und genau das Gleiche ist draußen ja auch, ne? Wir haben uns was angeguckt und wir beschreiben das, lesen das in einer Form, aber es bleibt immer eine Restante übrig. Und ich glaube, diese Vermutung, dass das eben so ist und dass wir deshalb auch die Freiheit haben, damit umzugehen und zu experimentieren, finde ich erstmal eine ganz zentrale Einsicht, weil das ja sofort eine unglaubliche Demut auslöst, ne? Wenn du weißt, dass du nie alles greifen kannst von dem und du experimentierst im Prinzip mit Hypothesen, wie du dich selber und die Welt sehen willst. Und das Interessante ist ja, dass natürlich die Welt auf das reagiert und auch dein Körper auf das reagiert, wie du die Welt dir schnitzt. Und wenn das nicht passt, kriegst du halt irgendwann auch Rückmeldung, ne?
Ja, früher haben wir ja geglaubt, die Sprache beschreibt die Welt. Ja, also da gibt's die Welt, da klebe ich Wörter drüber, dann weiß ich Bescheid. Ne? Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ah nee, die Sprache filtert die Welt. Ne? In der Welt gibt's gar keine Bäume, ne? Sondern wir nennen die Dinger Bäume und dann denkst du halt, das sind Bäume. Guckst du genauer hin, denkst du, nee, sind Wesen, sind alle komplett anders. Ne? Und die sind viel mehr als nur dieser Begriff. Und das Interessante bei der Ich-Entwicklung ist ja einmal, dass du komplexer wirst in der Beschreibung der Welt, ja, oder variantenreicher, multiperspektivischer, bis du dann die Sprache in dem Sinne selbst transzendierst, dass du merkst, ach so, die ist ja der eigentliche Filter, um dann wieder vor die Sprache zu kommen, ja, sozusagen transpersonal zu werden. Und wie haben denn die Stoiker das gesehen? Die waren ja auch sehr sprachbewusst mit Rhetorik und Logik und all diesen Sprachspielen, die die ja auch gespielt haben, ne?
Ja, die haben im Kern eigentlich dieses Projekt dann aufgegriffen, dass sie halt gesagt haben, es geht darum, möglichst gut das zu erkennen, was da draußen ist. Und da haben die so ein komisches Konstrukt, dass sie gesagt haben, dadurch, dass wir ja im Kontakt mit der Welt stehen und die Welt spüren, also damit ist jetzt nicht nur gemeint emotional spüren, sondern tatsächlich körperlich in Kontakt sind mit der Welt da draußen, gibt es auch sowas wie ein Wahrheitskriterium in Anführungsstrichen, woran wir erkennen können, ob eine Vorstellung jetzt tatsächlich adäquat in gewisser Hinsicht die Welt beschreibt. Und da sind sie ja dann auch dazu übergegangen, dann zu sagen, wenn wir da eine solche Vorstellung mit diesem Wahrheitskriterium wahrnehmen, dann hatten die ja auch davon einer kataleptischen, also einer festen Vorstellung gesprochen, die adäquat ist. Und die haben halt gesagt, wenn wir in der Lage wären, unsere innere Welt auf diesen festen Vorstellungen aufzubauen und die Verbindung zwischen diesen festen Vorstellungen auf der Basis von verlässlichen logischen Schlüssen zu betreiben, dann würden wir zu so etwas wie einem inneren konsistenten Zustand kommen, den sie dann auch Vernunftszustand genannt haben. Und bei dem sind sie auch davon ausgegangen, dass das sozusagen strukturähnlich ist zu dem, wie die Natur abläuft. Die hatten schon die Vorstellung, dass der Kosmos vernünftig ist. Also das war nicht nur das rein menschliche Projekt, sondern in letzter Konsequenz geht es darum, das, was der Kosmos uns gegeben hat an logischer Fähigkeit, so weit zu kultivieren, dass daraus ein in sich stimmiger Geist oder eine in sich stimmige Psyche entsteht. Und das war so dieser Grundgedanke dann des stoischen Weisen. Der weiß dann auch nicht alles, aber das, was er weiß, weiß er in verlässlicher Form und konsistenter Form. Das heißt, auch diese Beobachtungen werden einsortiert in das, was jetzt in vorherigen Vorstellungen und Erkenntnissen dann schon da war. Und das ist ein dauerhafter Prozess, der sich immer weiter dann in Wissensbereichen ausdehnt. Und die hatten auch die Vorstellung davon, dass unterschiedliche stoische Weise voneinander lernen können. Also das ist nicht der Allwissende, sondern er weiß halt nur auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie sind halt davon ausgegangen, durch die Korrespondenz mit dem Kosmos, dass das ein hilfreiches Wissen ist, was uns dazu führt, wenn wir so mit uns selber und mit der Welt umgehen, dass dann etwas entsteht, was sie Homologia genannt haben, nämlich Übereinstimmung. Und diese Art der Übereinstimmung hat dann unterschiedliche Auswirkungen, ne? Dass wir in einen Zustand der Glückseligkeit kommen, dass wir im positiven Sinne Emotionen, also Gefühle haben und dass wir auch sowas wie Seelenruhe empfinden können und so weiter. Ne? Also es hatte eine sehr, sehr weitreichende Konsequenz, wenn wir diese innere Weisheit entwickeln konnten und kultivieren konnten.
Und jetzt hast du was ganz Spannendes da auch drin. Ne? Ich finde es ja super, dass die diese Vorstellung Fantasias genannt haben. Ja, das zeigt ja schon irgendwie, ja, war eine hypnotische Vorstellung, ne? Wie wir eben auch haben. Aber du sagst, es gibt ein Wahrheitskriterium, ja, und da wird es ja spannend. Ja? Also was im Menschen, ja, führt uns da eigentlich hin? Manche reden vom Gewissen, jetzt sagst du, okay, das ist im Körper spürbar, da gehen wir irgendwie in Resonanz, dann können wir das über die Katalepsie, also irgendwie darüber begreifen, und dann gibt's noch die Homologia, ja, die uns auch emotional führt und da uns in Resonanz bringt. Also ich benutze jetzt seit neuestem den Begriff Resonanzintelligenz, also weil es scheint doch etwas zu geben, was da eine Unterscheidungsbildung machen kann, jenseits von Sprache.
Ja, nee, würde ich auch so sehen. Also ich denke, dass auch dieser Gedanke mit dem Wahrheitskonstrukt, dafür muss man ja tatsächlich die Menschen auch als Teil der Welt betrachten. Also wir können uns nicht rausnehmen, separieren, weil dann kommt wieder dieser Gedanke, wie sollen wir das denn hinkriegen, dass wir das Richtige denken, nur vom mal hingucken. So, ne? Also nur weil ich jetzt irgendwie da ein bisschen Licht aufnehme, meine Augen, kann ich die Welt sehen und daraus was Schlüssiges ableiten. Das würde aber tatsächlich, glaube ich, nicht hinreichend betrachten, was zum Beispiel bei Heidegger mit dem in der Welt sein gemeint ist, ne? Dass wir auf allen Ebenen mit Welt verbunden sind. Oder Maurice Merleau-Ponty, der auch davon gesprochen hat, dass wenn wir in einer Welt stehen und vor einer Wand stehen und ein Bild angucken, dass wir das nicht nur angucken, sondern unser ganzer Körper sich so ausrichtet, dass wir auf beste Art und Weise dieses Bild begreifen können. Und das läuft in ganz vielen Fällen unbewusst ab. Also da gibt es eine ganz starke Verbindung. Und diese Verbindung haben die Stoiker auch schon postuliert. Also die sind immer davon ausgegangen, dass alle Teile des Kosmos miteinander in Interaktion stehen, andauernd. Und die haben das Sympatheia genannt, so, ne, dass die Dinge füreinander gemacht sind und miteinander in Verbindung stehen. So dass man so jetzt vielleicht auch vermuten kann, das, was Sie damit ausdrücken wollten, ist, wir haben diesen Kontaktzugang zur Welt und den lesen wir. Und dieser Kontaktzugang, den könnte ich mir auch vorstellen, dass der tatsächlich auch auf einer unbewussten Ebene sich manifestiert und signalisiert, hier stimmt etwas, hier passt was, ne, was du mit Resonanz dann beschreibst. Und dass man dann an der Stelle sagt, ah, okay, wenn das passt, dann lass uns da genauer hingucken und lass uns das mal aufnehmen. Da haben wir offensichtlich über Welt was gelernt, was stimmig ist. So. Und das, wenn wir das dann jetzt in sprachliche Bilder packen, dann könnte man sagen, entsteht eben eine dieser festen Vorstellungen, die wir dann auch weiter verwenden können im Sinne von, wenn es dann auch noch zu unseren anderen Erfahrungen passt und wenn sich das logisch in Anführungsstrichen in das Gesamtbild einpasst, dann haben wir ein erstes Element von Welt gefunden, mit dem wir arbeiten können.
Ja, bei dir lerne ich immer super Wörter kennen. Sympathia. für die Verbindung ist die Verbindung zwischen den Dingen ein herrliches Wort. Muss ich auch übernehmen. Und das ist, jetzt finde ich, wird spannend, warum die Stoiker vielleicht für uns interessant sind, weil wir ja in einer Welt leben, wo die Vorstellungen so fix sind. Und obwohl wir sie als unlogisch erkennen, obwohl wir erkennen, eine Wachstum auf Konsum ausgerichtete Gesellschaft kann nicht diesen Zustand von Homologia langfristig erzeugen. Also das ist keine Balance mit der Natur, sondern wir sagen, ja, ist halt nicht, ne, müssen andere Generationen sich drum kümmern. Aber dieses Organ, das Wahrheitskriterien in uns offenbart, scheint ja nicht aktiv zu sein. Weil sonst würden wir rein logisch feststellen, nee, geht nicht, ist nicht in Balance. Also der Stoiker würde wahrscheinlich bei seiner Katalepsie, also bei seiner Untersuchung, sind die wahren Vorstellungen von einer Erfasstheit begleitet und führen sie zu einer Erkenntnis, wird er merken, ja, okay, die Erkenntnis wäre, das ist nicht nachhaltig, was wir da tun. Ne?
Ja, absolut. Aber ich glaube, dass es, also erstmal muss man ja sehen, dass die Stoiker da sehr demütig waren und gesagt haben, diesen Zustand der inneren Weisheit erreicht fast niemand. Ja, also sind wir davon ausgegangen, ganz wenige Menschen konnten das erreichen. Und die haben ja dann doch diesen sehr radikalen Gedanken gehabt, wenn man den Zustand der inneren Kohärenz aufbauend auf den kataleptischen Empfindungen nicht oder Vorstellungen nicht erreicht, dann ist die gesamte Seele irrational. Also es reicht im Prinzip ein falscher Schluss,
oh Gott,
ein falscher Gedanke, dann läuft die ganze Kiste zweifelhaft ab. Ja, und also natürlich ist es so, dass es da graduelle Unterschiede gibt, aber das, was wir konstatieren können, ist halt, dass momentan bricht sich halt die Irrationalität Bahn. Und da geht es ja dann auch um andere Wahrheiten, ne? Da geht es um emotionale Wahrheiten. Ne? Hat jemand eher mein Gefühl erkannt und entspricht auf richtige Art und Weise ein emotionales Bedürfnis an und dann ist mir egal, was drumherum gesagt wird. So, ne? Wir bauen da gerade halt andere Welten auf, an denen sich Menschen orientieren. Ne? Also ich finde, wir rutschen jetzt so langsam in so eine Postaufklärungswelt wieder rein, wo eben Fakten nicht mehr wichtig sind, sondern emotionale Fakten mehr Bedeutung bekommen.
Kann man von emotionalen Fakten reden in dem Kontext? Ich würde mal sagen, das Bedienen von gewissen Inkohärenzempfindungen. Aber gehen wir vielleicht mal auch historisch da rein, weil die Stoiker unter anderem, ja, mit anderen antiken Autoren, und ich glaube Plato, Aristoteles, Sokrates waren ja ein bisschen davor, ne? Die haben ja auch uns geholfen, aus dem dunklen Mittelalter über die Renaissance zu einer Gesellschaft zu kommen, die unter anderem Wissenschaften ermöglicht hat. Das heißt, die Aufklärung, die der Hinwendung zum Argument, zur Rhetorik, zur Vernunft, ist ja durchaus auch den Gedanken dieser Menschen zu verdanken, die 2000 Jahre vorher gelebt haben, ja. Oder knapp 2000.
Mhm. Absolut. Und ich meine, das Spannende ist ja immer, wenn du so alte Texte liest, wie aktuell die erscheinen. Also das ist immer wieder so, wenn du einen Platon-Dialog liest, zum Beispiel über Gorgias, da geht's genau um das Thema, wenn jemand auftritt und sich für Wahrheit nicht interessiert, sondern über Rhetorik nur beeinflussen will. Ne? Wie geht man damit um? Und so. Also das haben die auch schon vor 2500 Jahren gehabt im Stadtstaat Athen, dass sie strukturell die gleichen Probleme hatten. Ne? Und sie haben auch gleiche Erkenntnisse schon gehabt über die menschliche Psyche. Und das finde ich immer das Faszinierende, dass wir denken, wir haben uns so riesig viel weiterentwickelt von diesen Welten damals, ja. Und wenn du dir das anguckst auf der menschlichen Ebene, wir haben uns als Menschen nicht verändert. Und die haben damals schon ein sehr gutes Gespür gehabt für Problemlagen, die wir heute manchmal auch erst wieder neu entdecken. Wir haben halt andere Konzepte mittlerweile, um das zu beschreiben und damit umzugehen. Aber Problemverständnis, finde ich, hast du vor 2500 Jahren schon ganz, ganz ähnliche Dinge gehabt. Und das ist immer spannend, dass wir sowas vergessen, dass wir das immer wieder denken, wir sind jetzt ganz neu und machen ganz großartige Sachen. Und dabei sind wir im Prinzip eigentlich nur gerade in den Fußstapfen unterwegs von Leuten, die vor 2500 Jahren schon sehr weit gedacht haben.
Ja, da bin ich ein bisschen ambivalent, ne? Weil es gibt ja so, oh, der Mensch war schon immer so, der lernt nichts dazu und das wussten sie alles vor 2500 Jahren schon. Dann sage ich so, ja und nein, weil vieles wussten sie nicht. Und vieles war noch nicht gedacht und war eben dann auch niederkomplex oder, was man ja auch sagen muss, extrem elitär nur.
Ja, ja. Du, keine Frage. Ich will das jetzt auch nicht glorifizieren, wie das früher war. Überhaupt nicht. Ich will nur darauf hindeuten, dass es vom Problemverständnis schon ein strukturelles Verständnis gab, was viele der Problemfelder, die wir heute auch diskutieren, schon damals eingefangen hat. Und natürlich haben wir viel detailliertere Angebote mittlerweile entwickelt, wie man auf diese Probleme mit einem Verständnis reagieren kann. Und zum Beispiel in der Physik, ne, wir haben sehr viel durch Experimente und so weiter viel detaillierteres Verständnis gefunden und so. Aber das wäre zum Beispiel auch so gewesen, dass auch in der Antike gerade die Stoiker gesagt hätten, na ja, klar, ich meine, wir lernen ja dazu. Ne? Deswegen ist es ja eine Philosophie und keine Theologie. Es geht nicht darum, was zu glauben, sondern es geht darum, zu versuchen, hilfreiche Sichtweisen zu finden, um das zu beschreiben, was wir erleben und was wir empfinden. Und wenn wir bessere Sichtweisen finden, dann nutzen wir die besseren Sichtweisen. Ja, also es ist ein offenes System in dem Sinn.
Ja, damit kann ich gut gehen, weil natürlich auch, was weiß ich, buddhistische Texte, indische Texte, also alle Bewusstseinsentwicklungstexte haben Elemente, wo man sagen kann, ach, guck mal, das ist ja immer noch aktuell. Und gleichzeitig, und das machst du ja mit deinem Buch, mit dem Weg der Stoa in der Führung, dass du sagst, okay, was heißt denn das für heute? Also wie übersetze ich das auf einen Kontext von ich, wir und alle? Ja, also was heißt das für mich selbst, für das Gespräch mit dem Ich und Du, für ein Team, für eine Organisation?
Ja, und da gibt es natürlich jetzt auch, sagen wir, begriffliche oder Konzepte, die damals noch nicht zur Verfügung standen, die wir heute aber jetzt zum Beispiel haben. Ne? Also wenn wir jetzt von sowas Überindividuellen wie einer Organisation oder einem Team oder sowas sprechen, dann gibt es da halt in der Antike noch kein wirklich systemisches Verständnis, ne? Dass wir halt sagen, da gibt es eigenständige Strukturelemente, die sich eben nicht mehr nur auf Individualebene erklären lassen. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch mit diesem systemischen Verständnis erstmal angefangen, weil ich sage halt, Führungskräfte oder Führung ist etwas, was im Kontext von solchen Systemen stattfindet. Und wollte für mich auch erstmal versuchen, wie können wir jetzt eigentlich zum Beispiel ein Organisations- oder Führungsverständnis formulieren, was es uns überhaupt erlaubt, eine sinnvolle Verbindung zu einer antiken Lebensphilosophie herzustellen. Und da habe ich ja mir versucht, ein bisschen Mühe zu geben, mal zu schauen, was kann man aus systemtheoretischen Verständnis zum Beispiel über Organisation aussagen und zu was für einem Führungsbegriff kommt man da eigentlich oder kann man da kommen? Und habe dabei für mich eigentlich auch ganz interessanten, fand ich, so Gedanken formuliert, nämlich den, dass ich mal versucht habe, das Thema Führung auf den Kopf zu stellen. Weil wir denken ja heutzutage ganz häufig Führung von Menschen her, von der Führungskraft. Und sagen halt, ne, also Führung ist das, was in der Person liegt, der muss die Person die richtigen Eigenschaften haben oder die muss richtiges Können haben, ne, sie muss oder richtig denken und so weiter, ne, alles von der Person her gedacht. So, und was wäre denn jetzt eigentlich, wenn es umgekehrt wäre, wenn Führung eigentlich dadurch erstmal definiert wird, was brauchen denn die Systeme, die Führung einsetzen? Was braucht eigentlich eine Organisation? Was braucht ein Team und so weiter? Was braucht eine Dyade, also die Zweierbeziehung? Und das ist eigentlich genau das, was ich versuche, dann da auch auszuarbeiten, nämlich zu sagen, wenn man systemisch drauf guckt und Systemebenen unterscheidet, also von Organisation über Bereiche zu Teams, Dyaden hin zu Einzelpersonen, und sich die mal anguckt, dann kann man zu so einem systemischen Verständnis kommen, wo man sagt, naja, zum Beispiel nach Luhmann sind das soziale Systeme, bis auf die Personen, die auf Kommunikation beruhen und die in sich eine Eigenlogik dann aufbauen. Und dann kommt dazu, dass eine Organisation noch eine etwas spezifischere Kommunikation ist, nämlich die, die entscheidungsartig abläuft. Und dann können wir da drauf gucken, was sind Entscheidungen, und das ist die Auswahl aus einer Alternative mit einer Begründung, einer Entscheidungsprämisse. Und dann kommt man dahin, dass man dann sich bei einer Organisation angucken kann, was gibt's denn da für Entscheidungsprämissen und merkt dann, oh, das ist eine übersichtliche Anzahl von Dingen. Und dann kommt man zu einem zweiten Element, was ich dann im Buch syntaktisch genannt habe. Den Begriff habe ich von dem Matthias Wager von Kiebeck. Und dann geht es eben bei Syntax geht es um Struktur. Da kann man dann sagen, was ist denn eigentlich die syntaktische Struktur des Systems Organisation? Und dann gibt es dann so 5, 6, 7 Dinge, die man da sehen kann. So, und ausgehend von diesem Verständnis kommt man dann dahin, dass zwischen diesen syntaktischen Elementen Spannungen bestehen können. Also syntaktische Elemente, 3 Stück wären zum Beispiel, es gibt Personen, es gibt sowas wie Ziele, es gibt sowas wie Rollenstrukturen, also formale Strukturen. Und da kann man sich natürlich aus der Praxis heraus vorstellen, dass zwischen Personen und formalen Strukturen Spannung herrschen können, weil die Leute keinen Bock haben, in Strukturen zu arbeiten. Man Strukturen hat, wo man sagt, da haben wir gar nicht die richtigen Leute für. Dann Personen mit Zielen ein Thema haben können oder Ziele nicht auf Strukturen runtergebrochen sind und da Spannungen entstehen. Und dann war der Gedanke, wenn ich solche syntaktischen Spannungen habe, wer kümmert sich eigentlich darum? Weil wenn syntaktische Spannungen da sind, lassen sich Entscheidungen nicht mehr gut treffen, weil die Kommunikationen, in denen die vorkommen, vielleicht keinen Anschluss oder keine Akzeptanz finden. Und das war dann der Gedanke zu sagen, na, da hat man doch was erfunden, nämlich Führung. Und zwar funktional gesehen. Und dass man sagt, so, die Funktion von Führung ist es, syntaktische Spannungen in Systemen zu adressieren und damit umzugehen und dafür zu sorgen, dass diese Spannungen nicht aus dem Ruder laufen. Und dieser Gedanke, den habe ich dann dafür auch genutzt, um mal zu sagen, was für Funktionen kann es denn da geben? Und da habe ich zum Beispiel so ein Beispiel in einem anderen gegeben, 30 Funktionen von Führung, so aus der Praxis heraus. Und das kann einem so eine Idee geben, was es da eigentlich zu liefern und zu organisieren gilt. Und das ist dann auch das nächste Stichwort, weil Führung, wenn sie auch eine Aufgabe hat oder eine Funktion hat, die sie leisten soll, dann könnte man auch auf den Gedanken kommen, was wäre denn, wenn die Führung ein eigenes System wäre? Und diesen Gedanken habe ich dann ausformuliert und gesagt, so, und jetzt ist der Punkt, dieses System muss organisiert werden und die an Führung beteiligten Menschen, die sind eigentlich dazu da, dass dieses System funktioniert, dieses Führungssystem. Und die sind bei Luhmann würde das heißen, eine relevante Umwelt für dieses System. Die sind also zentral wichtig, weil wenn sie nicht da sind, gibt es das System nicht. Aber umgekehrt sind sie auch nur relevante Umwelt. Da ist dieser systemische Gedanke wieder drin. Und dann werden da halt Entscheidungskommunikationen auf der Führungsebene konzipiert. Und meine Hypothese in Anschluss an Peter Fuchs war dann zu sagen, Führung sind Entscheidungen über Entscheidungen. Also die Frage, ob man Entscheidungen in Organisationen so treffen will oder nicht. Und damit kommt man dann halt in eine neue Sichtweise, wo man sagt, eigenes System mit eigenen Strukturen und so weiter. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Und ich halte hier erstmal an, weil das war ja schon eine ganze Menge.
Mal sehen, wie viel Hörer jetzt noch dir gedanklich folgen konnten. Ne? Ich meine, ich kenne ja deine schönen Grafiken in dem Buch auch so ein bisschen, ne? Also es ist, eine Organisation besteht eben aus den Rollen, ja, die es da zu vergeben gibt, wie man so schön in so Organigrammen ja auch kennt, den Persönlichkeiten mit ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und ihrem Tunwollen und Gutseinwollen, ja, und den verschiedenen Zielen und Entscheidungsprogrammen. Ja, und diese drei bilden so ein Dreieck, um die Kultur, den Sinn oder den Zweck dieses Unternehmens, ne? Und da entstehen halt unterschiedliche Spannungen dann da drin, kommunikative Art. Und es gibt für verschiedene Bewusstseinsebenen dieses System als System überhaupt reflektorisch wahrnehmen zu können. Ja. Und das war ja ganz interessant, wo wir dann geschaut haben, oh, da haben wir ja einen kleinen Bezug vielleicht zur Ich-Entwicklung, ja, die ja auch unterschiedlich komplex auf Systeme sich schaut. Und gerade wenn man sich selbst, also den inneren Dialog auch als ein System sieht, sagen wir ganz im stoischen Sinne, wo du auch, wenn dir vorstellst, dein Gehirn oder sagen wir mal dein ganzes Wesen wäre eine Organisation, dann flattern da Informationen rein, Fantasias, ja, und die müssen jetzt in der Selbstführung ja irgendwie geführt werden.
Ne? Ja, und das ist der interessante Punkt, wenn man dann die antiken Konzepte liest, dann drängt sich einem so ein bisschen der Eindruck auf, wenn man weiß, wie jetzt dieses systemisch-syntaktische Bild einer Organisation aussieht, dann erkennt man auf einmal Ähnlichkeiten und sagt, Menschenskinder, die haben in der frühen Phase tatsächlich ein systemisch-syntaktisches Bild einer Person gehabt. Sie haben es nicht so formuliert, aber man kann das im Prinzip so ein bisschen rauslesen, wo dann in der Psyche Wahrnehmungen sind und im Bewusstsein Gedanken und diese Gedanken zum Beispiel dann auch zu Entscheidungen kommen müssen, damit man handeln kann, damit ein Handlungsimpuls generiert wird. Und dann guckt man da drauf und sieht halt, naja, auch in der Psyche des Menschen geht es darum, in welchen Rollen bin ich unterwegs, ne? Bin ich jetzt irgendwie Vater, bin ich Führungskraft, bin ich Freund, bin ich Mitglied im Kleintierzüchterverein, was auch immer. Es geht um meine Persönlichkeit, um meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen und es geht auch um meine Ziele, die ich vielleicht für mich formuliere. Und da war so dieser Gedanke, wenn ich das so anschauen kann in Analogie, dann komme ich vielleicht auch dahin, dass ich sage, auch da kann es syntaktische Spannungen innerhalb der Person geben und ich würde jetzt im engeren Sinne sagen, im Ich. Also die Struktur, die wir darüber beschreiben, syntaktisch gesehen, wäre das Ich, das Ego. Und die Frage ist jetzt, wer kümmert sich denn um die Spannungen im Ego und was bewirken die eigentlich? Und das Bewirken ist das Erste. Ich würde immer sagen, syntaktische Spannungen im Ego manifestieren sich über Emotionen und meistens über negative Emotionen. Also es wäre so ein bisschen diagnostischer Ansatz. Also immer dann, wenn negative Emotionen da sind, gibt es wohl eine nicht gut bearbeitete syntaktische Spannung im Ego. Und die interessante zweite Sichtweise ist die, dass man sagt, und was hat sich unser Ego oder was hat sich unsere Psyche ausgedacht, um mit diesen Spannungen umzugehen? Naja, Analogieschluss zur Organisation. Dann gibt es vielleicht ein weiteres System daneben, was in der analogen Position zum Führungssystem, zur Organisation steht. Und dann habe ich einfach gesagt, das ist das Selbst. Das Selbst, das die Aufgabe hat, mit den syntaktischen Spannungen im Ich umzugehen. Und da findet man auch in der Stoa tatsächlich eine Analogie, weil die davon sprechen, dass es da etwas gibt, das nennen die Proharesis. Und diese Proharesis ist die Fähigkeit, über die eigenen Vorstellungen und damit auch die eigenen inneren Entscheidungen zu wachen und sie anzuleiten und zu verändern. Und da könnte man jetzt auf so einen Gedanken kommen, dass es da halt einmal eine Ich-Entwicklung geben könnte und daneben sowas wie ein Selbst, was wiederum eine Selbstentwicklung durchlaufen kann. Man könnte jetzt auch sagen, ja, ist ja super, dann kann es ja aber im Selbst, wenn das so ähnlich gebaut ist wie das Ich, auch zu Spannungen kommen. Wer kümmert sich denn darum? Und da ist es so, dass wenn man sich jetzt im Buch das sich anschaut, da habe ich im Prinzip mal durchgeprüft, was hinter diesen Spannungen im Selbst als Antwort stehen könnte. Und man kommt dann immer wieder zu der gleichen Antwort, nämlich die innere Weisheit, die Tugend bei den Stoikern. Und damit, und das fand ich wirklich faszinierend, haben die Stoiker in ihrem gedanklichen System eine Sperre eingebaut für eine unendliche Regression in diesen Systemebenen, indem sie eben sagen, ja, es gibt das Ich und es gibt das Selbst und dann gibt es noch die innere Weisheit und die Tugend und die sichert ab, dass es im Selbst keine Spannungen gibt und damit kann das Selbst dann auch für das Ich sorgen. So, ja, und da kann man natürlich dann umgekehrt wieder fragen, interessant, und wie ist denn das in Organisationen? Wer kümmert sich denn um die Führung der Führung? Und dann kann man ehrlich gesagt formulieren, dass das eine Aufgabe ist, die in den meisten Organisationen fragmentiert, nur bearbeitet wird und als ganzheitliche Herausforderung aus meiner Sicht noch gar nicht richtig erkannt ist.
Bleiben wir mal bei dem Individuellen, ja, weil du hast das jetzt schön erläutert. Also man sagt ja manchmal, das Ich oder die Ich-Vorstellung, man weiß ja gar nicht so genau, was das Ich ist, ein bisschen Kollateralschaden der Sprache. Ja, weil du das irgendwie so gebraucht hast, ich tue jetzt dies, ich tue jetzt das, hat man sich vorgestellt, dass ich dieses Ich bin, was das jetzt so sagt. Und dann hast du ja so gedacht, ja, ich bin halt das, was ich jetzt so brauche. Ich habe Hunger, ich habe dies, ich habe das. Ja, okay, das Ich bin ich jetzt. Ne? Und dann kam ja so, oder mit der Organisation von einem selbst und seiner Rolle in Stamm, in Gemeinschaft, in Zivilisation, kam die Identifikation mit der Rolle. Ich bin die Rolle. Ja, und ich tue dies, ich mache dies, das ist meine Rolle, Herr Doktor sowieso und so weiter. Also das, was wir in der Ich-Entwicklung dann gemeinschaftsbestimmt konformistisch nennen. Ja, du siehst nur diesen Teil des Systems, ja, die Rollenidentität und identifizierst dein Ich komplett mit der Rolle. Ja, und da sagt man so, das Bewusstsein eines Untertanen, ja, ich bin das, was man mir sagt und was diese Rolle von mir verlangt. Dann kommt ja sozusagen das erste Erwachen mit der Vernunft, sozusagen dein Führungssystem verändert sich, ja. Du schaust auf deine Persönlichkeit, wie bin ich denn anders als die anderen, ja. Und das Selbst fängt so an, so zu keimen. In der Form, dass du ja anfängst, deinen Gedankenstrom anzugucken oder, sagen wir mal, ein Urteilsvermögen entwickelst, ein Vernunftsurteilsvermögen, wo du jetzt theoretisch Fantasias untersuchen könntest, ob die wahr oder falsch sind. Ne? Und dann hast du in der Ich-Entwicklung diese Selbstanalyse, ja, was will ich denn eigentlich? Identifiziere ich mich mit dieser oder jener Vorstellung? Also so ein zielgebende Vorstellung, wo dein Selbst ja schon anfängt, zwischen verschiedenen Ichs zu differenzieren. Also ein Ich, was du weniger wahr findest, ein Ich, was du förderlicher findest, ein Ich, was du mehr sein willst, was ja schon Richtung Selbstoptimierung, Selbstförderung und Selbstgestaltung und auch der Beginn von Selbstentwicklung ist. Und das finde ich ganz interessant, dass dieses Selbst ja dann zu einer Qualität wird, die es zum einen schon immer gegeben hat, ja, so dieses Dasein als Raum, das aber so überlagert wurde von dieser Ich-Vorstellung, weil wir mit dieser Sprache so hantieren und andauernd Ich sagen und glauben, das wären wir. Ne?
Ja, also erstmal würde ich nochmal mit dem ersten Schritt anfangen bei dem Ich. Warum ist das Ich eigentlich da? Also warum haben wir als Menschen ein Ich in dieser Form, wie wir das eben beschrieben haben? Und dann glaube ich, das ist im Prinzip so als Mediator da, um zwischen den Anforderungen von außen, die sich über Rollen manifestieren, und den inneren Bedürfnissen und Fähigkeiten, die von innen kommen, da halt zu moderieren. Und die Ziele sind so eine Balancierung, um zwischen beiden zu machen. Und da kommt man halt schon zu der Basisstruktur von dem Ich. Und wenn man jetzt das, was du eben beschrieben hast mit der Ich-Entwicklung, in dieses Strukturdenken reinpackt, dann wäre das im Prinzip so, dass die Ich-Entwicklung sich darüber manifestiert, dass ich immer mehr Bestandteile, also syntaktische Bestandteile dieses Ich und deren Beziehungen zueinander und deren die Ebene, die da drin liegen, sehen kann, Stück für Stück. Ne? Genauso wie du es eben beschrieben hast. Es gibt die erste Phase, wo ich dann noch irgendwo selbstbezogen impulsiv bin, dass ich eben nur über meine Antriebe mich steuere. Da bin ich eigentlich noch außerhalb jeglicher Rolle. Ne? Ich tue nur das, auf was ich Bock habe. Und es ist völlig egal, in welchem Kontext ich bin, kümmert mich nicht, weil es geht mir ja nur um mich. Im nächsten Schritt adaptiere ich dann diese Antriebe im Rahmen von Rollen, wie du sagst, gemeinschaftsbestimmt konformistisch. Dann entdecke ich hinter den Rollen meine eigenen Fähigkeiten, meine Besonderheit. Dann komme ich in das rational-funktionalistische, weil ich da halt in besonderem Maße darauf Wert lege, jetzt da so diese Art von Fertigkeiten zu praktizieren. Und dann entdecke ich irgendwann, dass ich für mich selber meine eigene Balance schlagen will zwischen dem, was ich gelernt habe, was rollenkonform ist, und dem, was ich alleine kann. Und damit in dem eigenbestimmten Souveränen, was mich so aktiv nach vorne treibt im Sinne von positive Erfolge und ich finde mich ja toll und der Status und all solche Sachen. Ich vermute dann oder ich nehme dann schon irgendwie wahr, na, immer klappt das ja nicht. Und in einer Rolle bin ich halt Mr. Universum und Superstar, aber zu Hause ist irgendwie scheiße, ne? Scheidung und irgendwie Familie hat nicht geklappt und Freundschaften brechen ein. Und dann merke ich auf einmal so, verdammte Hacke, ich bin ja vieles, ne? Ich habe also nicht nur die eine Rolle in einem Dreieck, sondern ich habe mehrere Dreiecke, die übereinander liegen. Und in dem individualistisch oder relativierend individualistischen, glaube ich, erkennst du diese innere Tiefe und willst das auch integrieren in dein Dasein. Und dann kommt halt dazu, dass du merkst, ja, ich bin halt mehr, als ich ursprünglich gedacht habe. Und die letzte Stufe in das systemisch Autonome wäre jetzt dieser Gedanke, dass ich jetzt auch entdecke, dass es eigentlich ja darum geht, dass ich eine gute Stimmigkeit im Innern habe, was ich ja zum Beispiel im Buch Kohärenz genannt habe, mit einer Stimmigkeit nach außen. Also innere Kohärenz und äußere Kohärenz, die dann auch dazu führt, dass meine innere Kohärenz sich nochmal anpassen muss, damit ich im Außen auch in Kohärenz sein kann. Und dann habe ich auf einmal diese 6 Stufen als Erkennungsreise in meinem Ego. Und jetzt ist der Punkt, das könnte von sich ganz alleine passieren, sozusagen selbst organisiert. Und ich glaube aber, dass wir eben daneben ein Selbst entwickeln mit der Zeit, was das begleitet und dafür Sorge trägt, dass das nicht nur zufällig abläuft, sondern umso stärker wir in die Selbstreflexion gehen und so stärker wir die Selbstarbeit betreiben, umso besser kann auch die Entwicklung des Ichs passieren. Und bei den Stoikern ist das so, dass im Selbst auch die moralische Instanz sitzt, ne? Das ist sozusagen unser moralischer Charakter. Da gibt es eine gewisse lose Entwicklung, aber eigentlich kann man sich ja vorstellen, wenn also das Selbst nicht gut entwickelt ist, kann das ich auch nicht weiterentwickeln. In der Organisation würde man sagen, die organisationale Reife, die maximal erreicht werden kann, hängt an der Reife des Führungssystems. Wenn du ein bürokratisches Führungssystem hast, kann es nur eine Bürokratie geben, mehr nicht. Punkt.
Das ist ja interessant. Es gibt ja viele Ich-Konstrukte, wo von außen du betrachtest und denkst, oh, ist aber nicht so stimmig, sondern sehr verstimmt. Ja, also dass Leute sich durchaus in Ich-Konstrukten aufhalten können, wo du denkst, Junge, du bist ja nie gut drauf. Ne? Scheint ja nicht viel Spaß zu machen, hier auf der Erde zu sein. Aber das Ich ist, oh, ich will dies, ich will das und so muss das sein. Ich hab recht, ich weiß Bescheid, ich bin der Schlauste. Ne? Denkst, so mag ja sein, aber Stimmigkeit scheint nicht dein Thema zu sein. Ne? Sondern das kommt ja anscheinend erst in diesen postkonventionellen Haltung ins Bewusstsein rein, mit dem, was du jetzt Moral nennst oder Ethik, oder wo wir auch sagen können, ah, die emotionale Intelligenz wird plötzlich sichtbarer und gibt dir überhaupt Informationen über Stimmigkeit. Weil vorher willst du dir unter Umständen, sagen wir mal rationalistisch funktional, willst du gar nichts über Stimmigkeit hören, weil das ist nicht relevant. Ja, ist halt ein bisschen unangenehm, harte Zeiten, musst du durch, ne? Arbeit ist nix für Weicheier und all so ein Kram. Und irgendwann sagst du, nee, Stimmigkeit nehme ich mir mal zu Herzen. Und wir würden sagen so, ah ja, okay, dein Selbst schafft Raum, dass dein Ich nicht so super dominant ist, dass du in Stimmigkeit oder in eine andere Art von Reflektorik reinkommst. Und das wäre ja dann so die Katalepsie, also dieser Abgleich, Werteabgleich oder.
Genau, und ich glaube, was da vielleicht auch nochmal helfen kann, ist, wir haben da ja auch mal drüber gesprochen, es gibt ja in der Psychologie dieses Konzept der Motive. Und da haben wir uns ja mal angeguckt, da gibt es ja so die Basismotive, ne, sowas wie ein Anschlussmotiv, ein Leistungsmotiv, ein Wirk- oder Machtmotiv und ein Freiheitsmotiv als die wesentlichen vier Motive, die da so diskutiert werden. Und wenn man das dann neben das Haltungsmodell legt, dann haben wir ja mal gesehen, da fehlt in der ersten Stufe was. Und das haben wir mal so experimentell Binnenmotiv genannt, ne? Also wo es auch mit Antriebe geht. Und dann, wenn es um das gemeinschaftsbestimmt Konformistische geht, da geht es ja sehr stark um das, ich will zugehören, ich will dabei sein, ich will so sein, wie die Rolle das erfordert, ne? Weil ich damit sicherstellen kann, dass ich gesehen werde, dass ich versorgt, akzeptiert und all diese Dinge werde. Und wenn ich dann anfange, mich selber mit meiner Andersartigkeit zu entdecken, dann brauche ich ein anderes Motiv, um das zu stabilisieren. Und das wäre dann halt das Leistungsmotiv. Ne? Ich zeige mich halt leistungsfähig und dadurch werde ich dann versorgt, gesehen, anerkannt und all so weiter. Ne? Und dann kommt als nächstes der Punkt, daran leiden ja die meisten Expertenkulturen dann auch oder die meisten Fachleute, dass irgendjemand kommt, alles schön, dass du das so kannst, aber was kommt denn hinten raus? Was nützt denn das? Ne? Was verändert das in der Welt? Und dann kommt das Wirkmotiv, ne, dass ich dann halt sage, ja, es ist wichtig, dass ich da etwas bewirke, dass da was rauskommt. Und dieses Wirkmotiv lässt mich dann halt die Dinge, die vorher da waren, auch anders sehen. So, und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo ich, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, anfange, diese inneren Dissonanzen wahrzunehmen und sie ernst zu nehmen und die Missstimmungen integrieren zu wollen. Und dann kommt ja das Freiheitsmotiv, ne, was darauf abzielt, das integrieren zu können und wachsen zu können. Also der Wunsch, da aus dieser Misere irgendwie ein einheitliches Ding zu machen. Und das geht dann irgendwann über in die Wahrnehmung davon, dass ich, damit ich das kann, brauche ich Stimmigkeit, brauche ich Kohärenz. Und deswegen wäre ja dann auch mal formuliert, dieses sechste Motiv, was rein spekulativ ist, als Kohärenzmotiv, nämlich die Suche nach inneren, äußeren und übergreifenden Kohärenzen, die natürlich dann auch im positiven Sinne, zum Beispiel auf der emotionalen Ebene, mit positiven Emotionen verknüpft sind, was die Stoiker Eupatheia genannt haben. Also nicht mehr Pate im Sinne von Leidenschaften, also das, was Leidenschaft, sondern Eu heißt ja gut, also die guten Gefühle, die da sind. Und ich finde, das gibt dann ein sehr stimmiges Bild auf allen Ebenen. Also du kommst von der körperlichen Ebene, wo die körperlichen Empfindungen da sind und die wir über Gefühle beschreiben, über die Stimmigkeit im Ich hin zur Stimmigkeit mit der Welt. Also das heißt der Blick auch nach außen. Und das ist dann sozusagen die vollendete Homologia aus der stoischen Sicht. Also diese übergreifende Stimmigkeit, die uns dann auf gute Art und Weise durchs Leben führt Und da kommt ja wiederum der Gedanke rein, die nennen ja diesen Zustand Eudaimonie. Und Eu ist wieder das Gut. Und Daimon kommt, ist so im Griechischen, in der Mythologie, sind so Zwischenwesen gewesen zwischen den Göttern und den Menschen, die Botschaften überbracht haben. Und Sokrates hat zum Beispiel in seiner Verteidigungsrede auch von einem inneren Daimon gesprochen, der ihn immer wieder beraten hat in Situationen. Und das war so ein bisschen für ihn die innere Vernunft. Wenn wir das also jetzt mal zusammenfassen, könnte man sagen, die Eudaimonie besteht eigentlich in der guten Begleitung. Das heißt also, das stoische Ziel ist, sich selber gut zu begleiten. Und das mit Hilfe dieses Kohärenzmotivs, würde ich sagen. Wenn das gelingt, dass man sich selber auf gute Art und Weise gelenkt durch das Kohärenzmotiv begleitet, dann steht man in guter Übereinstimmung mit sich selbst und in der guten Übereinstimmung mit Welt. Und dann kommt ein gelingendes Leben raus, sofern die Umstände es einem erlauben. Weil da waren die Stoiker natürlich dann auch wieder demütig, weil sie auch anerkannt haben, dass in der Welt Dinge passieren können, die halt einem das schwer machen. Aber ihr Gedanke war ja, das Wichtigste, was wir tun können, egal was uns passiert ist, uns selber gut zu begleiten. Wenn uns das gelingt, kommen wir durch alles durch.
Ja, das ist ja auch was, was du in der Ich-Entwicklung findest. Also diese in Resonanz gehen mit der Vernunft, rationalistisch funktional zu sein, eigenbestimmt souverän. Ja, ich benutze mein eigenes Wissen. Dann in Kohärenz zu kommen mit deinem Gefühl. Ja, ich fühle, ich bin viele, ich dekonstruiere meine Ichs, ich dekonstruiere meine Rechthaberei, um dann vielschichtig sozusagen emotional mit mir in Kohärenz zu kommen. Und danach, und da sind wir aber dann schon im Transpersonalen, kommt dann die Resonanzintelligenz. Ja, wo du eben dann mit deinem Daimon oder Allvernunft oder der Glückseligkeit, also was überindividuellem, also was Transpersonalem eher in Resonanz kommt. Also der, oder du könntest platt sagen, die Intuition, wobei es sicherlich dann noch vielschichtiger ist. Ne? Und das Spannende ist, ja, okay, das ist der Weg. Also geh in Resonanz mit deiner Vernunft, geh in Resonanz mit deinem Gefühl und dann mit deiner Resonanzintelligenz, die da sagt, jetzt sind wir natürlich als Gesellschaft gerade auf so einem anderen Weg, dass wir sagen, Vernunft wollen wir nicht, Gefühl, hör mir auf, ne? Ich will grob sein, ich will macho sein. Also das sind jetzt so die anscheinend gewisse Leitbilder. Und wir wollen einfach konsumistische Freiheit und Punkt. Den Rest wollen wir nicht hören. Zumindest ein Teil, ne? Scheint im Moment in Wirksamkeit zu kommen. Ne? Schauen wir mal, wie wirksam es denn so wird. Ne?
Definitiv. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die jetzt nicht sehr zu begrüßen ist, ne? Die einem auch irgendwie nachdenkt, die stimmt, wo man sich dann auch fragen kann, was haben wir nicht gesehen, ne? Was haben wir vielleicht auch verpasst in gesellschaftlichen Prozessen, sodass jetzt dieses Pendel in diese Richtung ausschlägt, ne? Dass da jetzt wieder versucht wird, Dinge zu vereinfachen, weil das ist ja schon so ein bisschen der Treiber hinter dem Ganzen, ne? Es ist ja alles viel einfacher, als die anderen euch das sagen. Und es reicht auch die Intelligenz von einem starken Mann aus, um das alles zu umreißen. Und der sorgt dann für euch. Ne? Das ist ja sehr irgendwie tribalistisch gedacht wieder. Ne? Der Patriarch, der auf alles achtet. Aber du musst dann auch genau tun, was der Patriarch sagt, weil sonst kriegst du nämlich Ärger.
Der schlaue Fuchs. Und wenn es dann in die Buchse geht, sind sowieso die anderen schuld. Ne? Ist ja herrlich. Ne? Naja, der Rutger Bregmann, den kennt man vielleicht von dem Buch Im Grunde gut, schreibt gerade ein neues, The School of Moral Ambition, wo er sagt, ja, wir brauchen eine andere Definition von Erfolg, die eben jenseits von Erfolg als konsumistische Freiheit, sondern irgendwie auch Erfolg als soziale Leistung nochmal definiert. Und wie immer bringt er da wohl viele Beispiele von einem gelungenen Leben, das das aussieht. Und ich finde es jetzt spannend, wenn die Stoiker sagen, ja, da gibt es so ein Organ in uns oder etwas in uns, was uns ja anscheinend mit der Tugend verbinden kann. Ist das jetzt total verschüttet oder haben wir das doch nicht? Gibt es dieses Organ im Menschen, das stimmig, das eine Verbindung zur Stimmigkeit hat? Oder bist du halt stimmig zu irgendeiner Art von Marvel-Fantasie, von der Zukunft, von irgendwelchen Superhelden, die irgendwas machen, zum Mars fliegen und dann bestimmen zu anderen Sonnensystemen und alle Probleme lösen? Ja? Also gibt es dieses Organ, ist das verschüttet? Wie finden wir da Zugang?
Also die Vorstellung der Stoiker war, dass die sagen, der Kosmos ist vernünftig. Also die haben den Kosmos im Prinzip in seiner Gesamtheit wie als ein Lebewesen betrachtet. Ein Lebewesen, das in sich, in seinen Prozessen vernünftig abläuft und auch im positiven Sinne sich entwickelt. Und wir Menschen haben nur Anteil an dieser kosmischen Vernunft. Wir sind sozusagen die Lebensform, die aus welchen Gründen auch immer diesen kosmologischen Vernunftsfunken in unserer Körperlichkeit mit abbilden kann. Das heißt also, die sagen, ja, das gibt's und wir müssen uns nur dem öffnen. Also wir haben dies in uns und wir wissen auch, wenn wir damit umgehen, wenn wir uns darauf einlassen, dass das der richtige Weg ist. Ja, also da gibt es, glaube ich, schon so eine Intuition, also so ein Wachstumswunsch in allen Menschen. Und das kann im Prinzip eigentlich nur durch Kontexte behindert werden. Kontexte, die dazu führen, dass wir eben nicht dieser Vernunft in uns nachgehen und sie entdecken, sondern dass wir anderen Dingen folgen dann. Und dass wir auf diese Art und Weise dann vielleicht auch leider immer wieder Kontexte für uns schaffen, Gesellschaftsformen oder auch Beziehungen oder Organisationen, die einfach diesem Entwicklungswunsch nicht wirklich Rechnung tragen und dazu führen, dass wir dann Entwicklung bekommen, die eher eben diese irrationalen negativen Auswirkungen haben, die auch dazu führen, dass die inneren Strukturen der Menschen entsprechend sich dann halt auch anders bilden. Und man da aber immer wieder dran arbeiten kann. Das ist ja der positive Gedanke der Stoa auch, dass man sagt, zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben kannst du beschließen, diesen Weg der guten Begleitung zu gehen. Und da würde ich jetzt auch sagen, wir brauchen eigentlich jetzt auch keine moralischen Botschaften. Also ich finde das auch eigentlich schwierig, dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Selbst ist der Sitz der Moral, dann heißt es eigentlich nur, dass man damit sagen will, hier geht es darum, dass da irgendwie eine Entscheidungskompetenz sitzt, darüber zu entscheiden, ob das, was im Ich passiert, eine gute Begleitung ist oder nicht. Ja, und Tugendphilosophie heißt ja zum Beispiel auch, dass wir keine klaren Regeln haben. Also es ist nicht so, du darfst das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun, sondern es gilt in jeder Situation abzuwägen, was tugendhaftes Verhalten ist. Und die Stoiker haben wie andere Tugendphilosophien uns einfach nur Anhaltspunkte gegeben. Die haben halt gesagt, es gibt die Kardinaltugenden mit praktischer Weisheit und Mäßigung und Mut und Gerechtigkeit. Die haben noch zwei weitere abstraktere Tugenden dazugenommen, nämlich die des logischen Denkens und der physikalischen Einsichten in die Welt und sagen halt, wenn du jetzt dich im Leben bewegst, frag dich zum Beispiel, ist das jetzt praktisch weise, das zu tun? Ist das gemäßigt? Ist das mutig und ist das gerecht? Ja, und wenn du dann noch weitergehen willst, ist das eigentlich logisch und stimmt das eigentlich mit den Wirkmechanismen und Strukturen des Kosmos überein oder nicht? So, ja, und sie würden halt sagen, wenn du dich diese Fragen immer wieder stellst und ehrlich zu dir bist, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, auch sich ehrlich machen. Und ich habe im Buch ja auch geschrieben, ein ganz zentrales Element, um überhaupt Wachstum oder Entwicklung befördern zu können, ist innere Freiheit. Wenn du dich nicht von den Dingen da draußen losmachen kannst innerlich, kannst du dich auch nicht gut entwickeln. Dann kriegst du immer irgendeine Verzerrung in deine Entwicklung rein. Von daher, glaube ich, würde ich jetzt einmal eher formulieren, was wir brauchen, ist, dass wir Wachstum im Sinne der vertikalen Entwicklung als Eigenwert sehen und sagen, dass das der Weg dazu ist, dass wir mehr Kohärenz in die Welt bringen, sowohl in unsere innere Welt als auch in die äußere Welt. Und das hat eine andere Form von Moral. Aber es ist eine, die vielleicht tatsächlich uns auch mal auf einen Weg bringt, der uns rausbringt aus diesen verzerrt egozentrischen Bemühungen, wo sich dann häufig die Triebe durchsetzen oder irgendwelche anderen Partialperspektiven.
Mhm. Weltentwicklung ist Selbstentwicklung.
Da hast du damals schon einen sehr wahren Satz gesagt.
Ja, ja, und das Spannende ist wahrscheinlich, diese Treiber zu finden. Ja, und da gibst du ja, also in sich selbst. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine schöne Leistung, die du ja mit deinem Buch Der Weg der Stoa in der Führung gibst, damit, sag mal, in Reflexion zu gehen. Ach, schau mal, die haben da schon gedacht, wie denke ich denn eigentlich? Wie sehr bin ich denn verbunden? Ja, wie mache ich denn meine Entscheidung? Und dann merkst du, oh Gott, ja, das ist ja dann doch ein bisschen niederkomplex, ne? Und ist halt auch eine Übungssache und aber gleichzeitig natürlich auch belohnend, weil du ja dann mehr in Kohärenz kommst.
Das ist zumindest der Gedanke, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was es halt zu beweisen gilt, dass dieses Programm tatsächlich zu einem gelingenden Leben führt. Und gemessen eben an Dingen wie Seelenruhe, an positiven Emotionen, also höherer innerer Resilienz und halt auch, würde ich sagen, einem Verbundenheitsgefühl mit der Welt da draußen. Also wenn ich halt sehe, dass ich mit der Welt verbunden bin und nicht störend für die Welt bin, sondern auf gute Art und Weise mit ihr in Verbindung bin, dann ist das ja auch etwas, was Menschen innerlich auch durchaus glücklich macht. Ich glaube, wir kennen das ja alle, wenn man in der Natur sitzt und in innere Verbindung mit dem geht, was da draußen passiert, dass das einen wahnsinnig innerlich erfüllen kann. So irgendwie, weiß ich, du siehst irgendwie die tollen Farben, du spürst die Stimmung, die da ist. Und wenn du merkst, dass das innerlich durchläuft und du nicht da sitzt und denkst, ach, ich muss jetzt in mein Handy gucken, ich muss Nachrichten lesen, ich muss dies machen, das machen, sondern wenn du wirklich da bist, dann passiert da ja was, was unbezahlbar ist. Ne? Warum treibst du die Leute in den Wald? Warum treibst du die Leute in die schönen Landschaften und sowas und raus aus den Städten in Teilen? Weil ich glaube, wir spüren, dass es da halt schon eine innere Form von Resonanzempfinden gibt, was eine Stimmigkeit widerspiegelt, die für uns wirklich extrem wichtig ist. Und schön wäre es natürlich, wenn wir in den Institutionen und den Städten und den Dingen, die wir bauen, diese Resonanz auch spüren könnten. Und ich glaube, da gibt es noch eine große Strecke zu gehen, weil wir einfach merken, dass Ich-Entwicklung ist ja schon schwierig, ne? Also sich selbst zu begleiten. Aber das jetzt auch noch in Beziehung zu packen, wo man sich fragt, wir müssen uns bei unserer Beziehungsentwicklung begleiten oder Teamentwicklung, wiederum auch begrenzt durch Organisationsentwicklung und Führungssysteme entwickeln und sowas, da merkt man mal, was für eine Komplexität da eigentlich als Aufgabe steht. Und da müssen wir echt noch einen weiten Weg gehen. Und wenn man mal guckt, da hat sich schon sicherlich Entwicklung vollzogen, aber noch nicht hinreichend.
Wir bleiben zuversichtlich. Aber ich glaube auch, was du sagst jetzt, sehr schön beschrieben, diese Erfahrung von Homologia, also einmal mit sich selbst. Ja, und das ist ja ganz oft in der Natur. Also jenseits von Sprache, diesen Weltkontakt und das Durchflutetsein von Welt und die Welt in sich zu spüren. Ja. Und das geht natürlich auch in der Dyade, ja, und da auch viele sagen, mit dem Partner, in der Liebe, ja, in wo du das haben kannst, aber auch in Teams erlebe ich auch auf den Workshops, dass sie so sagen, ja, so sollten wir öfter reden, weil da ja so dieses Gefühl von, ah, hier ist mehr Resonanz, das ist stimmiger. Ja, das ist stimmiger als was ich normalerweise in meiner Verstimmtheit erlebe. Und auch Organisationen können natürlich als stimmig und weniger stimmig erlebt werden.
Dafür müssen wir eine Wahrnehmung bauen, ne? dass wir das unterscheiden lernen. Da war mehr Stimmigkeit da als da. Und warum? Und wie können wir das beeinflussen, dass wir mehr von dieser Stimmigkeit bekommen? Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Erkenntnis, das tatsächlich mal in die organisationale Praxis einzubauen. Und so ein bisschen steckt sowas ja auch in dem Gedanken beim agilen Arbeiten mit der Retrokultur drin, ne? Dass man halt versucht, diese Stimmigkeit da über Dimensionen zu greifen und mehr davon hinzubekommen und so. Also wir sind da, glaube ich, schon in Teilen auch auf einem guten Weg. Der ist halt einfach schwierig, ne? Weil wir halt immer wieder durch Einflüsse von außen und Störfaktoren ja wieder zurückgeworfen werden dann auch, ne? Und ja. Aber du sagst ja immer so schön, die Leuchtturmerlebnisse, die bleiben ja. Ne? Und die gilt es ja dann auch tatsächlich zu konservieren, um daran wieder anschließen zu können.
Ja, und ich glaube auch, dass die, also wenn es im Menschen den natürlichen Drang zur Stimmigkeit gibt, ja, dann hat er natürlich seine Phasen der Regression und wird die aber auch nicht als stimmig erleben. Ja, und das erkennst du ja auch, dass in der Regression das ja oft gar kein Thema ist, sondern das Aufgebrachtsein, das Empörtsein, ja, das muss anders sein, aber wie, ist unklar. Und Stimmigkeit ist auch kein Konzept, sondern stimmig für mich, aber nicht für die anderen und für die Natur auch nicht. Ne? Und das trägt natürlich auch nur so weit, ne? Kann aber natürlich auch verschiedene Entwicklungen behindern, ja.
Also ich finde, was einen da vielleicht so ein bisschen hoffnungsfroh manchmal stimmen kann, ist ja, also wenn ich an meine Kinder zurückdenke, als sie klein waren, da haben wir bei unserem ersten Kind das noch nicht wahrgenommen, aber bei unserem zweiten Kind haben wir dann Muster wieder erkannt, nämlich dass vor großen Entwicklungssprüngen immer eine Phase der Regression war. Dass Also dieses, man spürt offensichtlich, da passiert jetzt was, ne? Da kommt was in Bewegung, da eröffnet sich ein neues Tor. Und innerlich gibt es erstmal Angst, dann geht es in die Regression und man sucht wieder den Halt in dem Bekannten. Ne? Also das heißt, wieder zu Mama und Papa zurück und kleines Kind zu sein. Dann. Und danach kommt dann auf einmal der große Schritt, wo man denkt so, wow, was da jetzt schon wieder geht. So, ja, und ich befürchte nur, dass auf gesellschaftlicher Ebene diese Regressionen ziemlich wehtun, mehr sind als einfach nur mal einen Abend weinen und danach wieder in die Welt rausgehen.
Ja, ja, das erleben wir jetzt schon, wie viel Leid da dran hängt. Ist natürlich bitterlich, dass wir in so Welten wie Eroberungskriege zurückfallen, ja, Landnahmekriege, was an sich ja schon seit 100 Jahren vorbei war. Okay, da gibt es noch andere Ursachen dahinter und so weiter. Aber die Handlungsstrategien, ja, sind natürlich so erstaunlich. Also hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nee, so blöd sind wir nicht. Ne? Anscheinend doch ist es jetzt in der dialektischen Dynamik, dass sozusagen das Kohärenzbestreben dadurch gestärkt wird. Ja, das ist ja natürlich auch noch so eine Hoffnung, die man da haben kann. Und trotzdem ist das Leid real, ne? Aber umso schöner, dass du diese alten Ideen in einer Art Renaissance wieder in die Führungswelt bringst und zeigst, dass das auch heute noch von großer Bedeutung ist, diese systemisch-syntaktische Sicht, ja, also diese konstruktivistische Sicht und auch, und das finde ich wirklich ganz spannend, diese Besinnung auf etwas in uns, das vielleicht wirklich in Kohärenz gehen kann und uns innerlich Wahrheitskriterien vermitteln kann.
Ja, irgendwie sind wir doch innerliche Kohärenzsucher. So, wir finden es halt nicht immer, aber irgendwas gibt es in uns, was das sucht. Und das kann einem ja auch Hoffnung geben, ne? Wenn das da ist, auch wenn es verschüttet ist. So, es ist doch immer wieder ein Zugang auch da.
Der Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, sagte mal, die einzige Verbindung zu Gott, die wir haben, ist unser Gewissen. Also Gott im Sinne von Allvernunft und Glückseligkeit oder ist unser Gewissen. Und weil das Gewissen die Widersprüchlichkeit unseres Fühlens erkennen kann. Und in dem Wahrnehmen der Widersprüchlichkeit entsteht die notwendige Energie, ja, neu zu fühlen, ja, und damit erweiterte Sinngebung zu formulieren. Also das Spannungserleben von inneren Widersprüchen ist an sich der Motor für Entwicklung. Ja, inneren emotionalen Widersprüchen. Ne?
Ja, und das passt ja auch zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ne? Da steckt ja dann so drin, dass ich vielleicht mit inneren Annahmen arbeite und auch mit einer inneren Struktur, die eben nicht in Stimmigkeit ist mit dem Außen. Und dann immer wieder aneckt und immer wieder Probleme bereitet und ich innerlich auch mit dem, wie mein Körper und meine Gestimmtheit und all diese Dinge arbeiten, eben nicht klarkommt. Und damit ist im Prinzip die Rückmeldung, die schlechten Emotionen zeigen halt einfach, nee, du bist nicht gut aufgestellt, du begleitest dich nicht gut. Ja, du hast vielleicht Glaubenssätze, die nicht passen und all solche Sachen.
Und jetzt wird's spannend, ja, weil jetzt sind wir bei dem Thema, was uns ja auch beide beschäftigt, das Fühlen, ja, das Fühlen von Widersprüchen. Also unser neues Buch heißt ja auch Fühlen, ja, mit Emotionen arbeiten, weil das ja genau dieser Punkt ist, wo wir merken, oh, da bin ich in Inkohärenz und da gibt es scheinbar ein Wahrheitskriterium in mir, was mir irgendwelche Informationen weiterleiten möchte, aber ich benutze sie vielleicht zu selten. Und dieses Thema werden wir dann weiterführen in deinem Podcast. Und dein Podcast heißt?
Der Weg der Stoa. Und dann freue ich mich darauf, Martin, wenn ich dich dann befragen darf zu deinem neuen Buchprojekt.
Wunderbar. Ich danke dir für den wunderbaren Austausch.
Ja, danke dir auch, Martin. War schön, wieder bei dir zu sein.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.